Herzlich willkommen zu einer neuen Digital Economics Podcast Folge. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich werde es in kommenden Folgen immer wieder sagen. Das ist eine aufgezeichnete Folge, die schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt. Riesengroßes Sorry an die Gäste, an die Zuhörer. Ich habe es ein bisschen schleifen lassen. Ich will nichtsdestotrotz die Folgen, die aufgezeichnet sind, live bringen. Deswegen freue ich mich umso mehr. Johannes Nagel heute, CEO von SWOT.io, ein extrem relevantes, tolles Social-Media-Tool. Gute Software, starke Software aus Wien. Und aber damit aus Europa und international, aber super relevant. Sehr, sehr coole Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, wir legen direkt los.
In der heutigen Folge spreche ich mit Johannes Nagel, dem CEO Product von SWOT.io. SWOT.io ist ein Social Media Tooling, das mithalten kann auf jeden Fall mit den großen amerikanischen Anbietern, aus Wien kommt. Und was ich super spannend fand, war die Arbeitskultur, wie sie bei SWOT.io arbeiten, versuchen Mitarbeiter langfristig zu halten, in der Firma auch weiterentwickeln und den Leuten geben, Karriere intern zu machen. Finde ich sehr, sehr cool. Coole Ansätze, cooles Produkt und super spannende Folge geworden. Ich würde sagen, starten gleich rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Digital Economics Podcast Folge. Heute freue ich mich, mit dem Johannes Nagel zu sprechen, der CEO Product ist bei SWOT.io. Ich freue mich, dass du hier bist. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
Hallo Welt, danke für die Einladung. Mein Name ist Johannes, ich bin quasi Social Media B2B SaaS Urgestein. Bin seit 13 Jahren bei der Firma, war zweiter Mitarbeiter und habe dementsprechend sehr, sehr viel erlebt in den letzten 13 Jahren, was es bedeutet, eine Firma von den kleinsten Anfängen hin zu einer 50-Personen-Firma hoch zu pushen. Also ich bin gespannt auf das Gespräch und ich hoffe, dass ich einige Anekdoten aus den letzten 13 Jahren erzählen kann.
Sehr schön. Wenn wir mal ganz früh anfangen, wann war das erste Mal, wo du mit Technik oder Unternehmertum oder Webseiten zu tun hattest?
Unternehmertum quasi mit meiner Geburt. Meine Eltern waren schon selbstständig, haben ein Autohaus betrieben. Dort habe ich immer gelernt, ich möchte eigentlich nicht Unternehmer werden, weil zu anstrengend, zu viele Personen, zu viele Probleme. Ich kann mich erinnern, wir waren nur eine Woche im Jahr auf Urlaub und auch das hatte mit Autos und Oldtimer zu tun. Also schwierig, da in so eine Familie reinzuwachsen. Aber zeitgleich habe ich natürlich auch die positiven Themen mitbekommen, was im Wirtschaft angeht oder generell einfach Themen, die man sonst nicht so erfährt. Was ich nie erfahren habe, ist, wie es sich anfühlt, in einer Werkstatt Autos zu reparieren. Ich war eher immer so der Denker und dementsprechend bin ich zu Hause gesessen und habe meinem großen Bruder beim Computerspielen zugeschaut. Und mit 15, nach meiner ersten großen Liebe und der ersten großen Enttäuschung, habe ich mir gedacht, okay, ich brauche jetzt irgendwas, womit ich mich beschäftigen kann. Und da hat das Programmieren angefangen. Und dementsprechend bin ich dann so ab 16 zu Hause gesessen und habe zum Programmieren angefangen. Habe das sehr lange neben der Schule gemacht und nach der Schule habe ich dann tatsächlich angefangen, mich selbstständig zu machen, neben dem Studium. Habe da meine ersten Webseitenprojekte umgesetzt, war damals sehr, sehr stolz drauf. Bin ich immer noch, wenn ich zurückblicke, was vor 20 Jahren möglich war. Heutzutage ist noch ein wenig mehr möglich und so bin ich halt reingerutscht in die ganzen Themen.
Ja, lustig. Ich würde sagen, es ist so ein common Ding, dass ganz viele Leute, die Liebeskummer haben, erstmal ins Fitnessstudio gehen. Ja. Lustig, dass du erstmal angefangen hast zu programmieren.
Ja, nach Fitnesscenter war nicht zum Eins, muss ich sagen.
aber ich kann mich da reinfühlen. Die Webseiten, die ersten, die du gebaut hast, was waren das für Webseiten?
Natürlich ganz klassisch die Webseite für mich selbst, unendlich viel Zeit rein investiert, um Programme zu lernen und unnötige Inhalte in das damals große, weite Netz zu bringen. Dann habe ich natürlich die Webseite für das Autohaus von meinen Eltern gemacht. Spoiler, sie hatten schon eine Webseite, die war 10-mal besser. Mein Vater hat gesagt, nein, wir können dem Sohn ein wenig pushen und einfach die Webseite damals austauschen. Das war 2001 oder 2002, dementsprechend haben noch nicht viele Leute drauf geschaut, aber ich habe mich wirklich mit super spannenden Themen damals beschäftigt. Und dann neben dem Studium habe ich tatsächlich für Hotels in Wien Webseiten und Buchungssysteme gebaut und bin da super reingekommen. Und dann in meinen ersten richtigen Jobs, wo ich in einer Webagentur gearbeitet habe, habe ich dann Webseiten von bis durchprogrammiert. Ich glaube so an die 120 oder so, die ich manuell umgesetzt habe damals. Und das war halt einfach genau meins, weil ich gewusst habe, das macht Spaß, da kann man sich austoben. Und das war halt noch eine ganz andere Zeit, als wenn man heutzutage anfängt. Also alles war sehr einfach, sehr zugänglich. Du konntest dir die bestehenden Webseiten anschauen, einfach den Source Code, wie die aufgebaut sind, von denen was lernen. Das war so die Goldgräberstimmung, glaube ich, damals.
Aber du hast es damals angestellt gemacht, also in einer Agentur und nicht selbstständig.
Ich habe in einer Agentur mitgearbeitet, aber es waren ein paar Freunde von mir. Dementsprechend waren wir alle selbstständig und haben quasi unter einem Deckmantel agiert und haben uns ein Büro geteilt, aber eigentlich war ich selbstständig zu der Zeit. Ja.
Das heißt, das hat sich finanziell dann auch vermutlich richtig gelohnt. 120 Webseiten, keine Ahnung, vermutlich 4.000, 8.000 Euro.
Ja, lustigerweise ja und nein. Die Firma, also die Agentur hat eigentlich ein ganz gutes Geschäft gemacht. Für mich persönlich war es tatsächlich so, dass wir eben zu dritt waren und ich wollte eigentlich immer mehr machen als die anderen. Und dementsprechend hat sich dann ein bisschen verlaufen. Und ich bin dann eben weggegangen von der Agentur, weil es mir eigentlich zu wenig war. Ich bin gerade am Ende des Monats mit null rausgekommen. Warum? Wir haben damals nämlich extrem Wert auf Qualität und professionelles Arbeiten gelegt, aber nicht unmittelbar auf finanziellen Erfolg. Und dementsprechend sind die Meinungen damals ein bisschen auseinandergegangen. Und vor 13 Jahren habe ich mich dann eben umorientiert und habe mir überlegt, was suche ich mir als nächstes? Und dann bin ich eben zu Spotify gekommen oder damals noch hat die Firma anders geheißen und habe dort angefangen, eben an Social Media Applikationen zu programmieren.
Das heißt aber, eigentlich kann man sagen, quasi schon vor Spot.io hattest du mehr oder weniger Gründererfahrung. Also ich meine, natürlich Agentur, aber trotzdem war das ja klassisch, okay, wir sehen ja da eine Lücke im Markt, wir setzen uns hin und bauen dafür Lösungen und mehr selbstständig eigentlich als angestellt.
Ja, mein Fokus waren immer kleine Firmen, die irgendwas neu machen wollen. Ich habe auch eine Zeit lang in einem Startup mitgearbeitet und habe erlebt, was es heißt, von 5 Mitarbeiter auf 120 innerhalb von 2 Jahren zu kommen. Das war nicht in Webseitenbranche, sondern in Data Warehousing und Business Intelligence. War auch super spannend, da reinzufühlen. Aber ja, Fokus war immer kleine Firmen, möglichst sehr breit aufgestellt sein und eher unternehmerisches Denken als einfach nur klassisch Tasks abarbeiten.
Wie war das quasi in Kombination mit, du bist groß geworden in einem Unternehmerhaushalt und hattest dir eigentlich vorgenommen, eher nicht in die selbstständige Richtung zu gehen?
Ja, es war nie, also ich meine, es war nie geplant, wirklich selbstständig zu werden. Damals durch diese Agentur hat es sich immer gegeben, dass wir gesagt haben, wir können uns selber nicht Gehälter zahlen, deswegen lass uns mal selbstständig starten. Das hat sich auch gut ergeben, weil ich eben schon privat einige Kunden hatte und war es mit quasi Perfect Match. Ich habe mich jetzt nie so als richtig Abenteuer, lustiger, mutiger Mensch gefühlt, der sich wirklich selbstständig macht, weil ich habe immer gewusst, okay, so ein sicherer Hafen, in dem ich mich befinde. Und ich habe auch gewusst, ich will das nicht mein ganzes Leben lang so machen in dieser Konstellation. Dementsprechend, wenn man sich selbstständig machen möchte, dann ist die IT-Branche, glaube ich, eine sehr gute, weil man hat null Ausgaben außer einem Laptop. Und dementsprechend kann eigentlich nicht viel schiefgehen. Das ist ganz anders, ein Autohaus zu bauen, ein physisches Gebäude zu haben, Mitarbeiter zu haben, Wareneinsatz zu haben, viele Maschinen zu haben, also ganz anderes Business und das wäre definitiv nichts für mich gewesen.
Wie kam es zur Gründung von Spot.io? Da warst du jetzt nicht alleiniger Gründer, sondern da bist du mit reingekommen.
Ich bin nicht Gründer von der Firma, sondern ich bin zweitlängst dienender Mitarbeiter hier. Es gibt noch jemanden, der noch länger ist in der Firma als ich. Ich bin damals eben als zweiter Mitarbeiter reingekommen. Michael Kammleitner, unser Eigentümer und damaliger Geschäftsführer, hat eben die Firma damals gegründet, weil ihn immer so das Thema Social Media interessiert hat und er immer so an der Forefront an Themen mitmachen wollte. Und 2008 herum war so das Thema Facebook spannend. Facebook hat plötzlich eine API, also eine Schnittstelle, an die man andocken kann. Und da hat er damals eine Firma gegründet, die relativ weit voraus war allen anderen Firmen im deutschsprachigen Raum, um einfach an den Themen zu arbeiten. Und damals habe ich mir gedacht, okay, wo soll die Reise hingehen? 120 Webseiten habe ich schon gebaut. Das war relativ repetitiv. Also lass mich mal was Neues ausprobieren. Dementsprechend war Web und Social Media und APIs so irgendwie ein logischer nächster Schritt. Und dementsprechend bin ich als zweiter Mitarbeiter reingekommen. Und wir haben die Firma für 3-4 Jahre so als Social Media Agentur als technischer Dienstleister laufen gehabt und sind dann aber draufgekommen, wieder, okay, wir machen sehr viele repetitive Projekte und der Markt wird auch kleiner und es macht uns nicht mehr so viel Spaß. Wir sollten uns überlegen, wo soll die Reise hingehen? Gemeinsam mit einem anderen Agenturkunden von uns haben wir damals eben überlegt, wir könnten ein Social Media Management Tool bauen, weil die andere Firma eben den Need hatte, für ihre Kunden einfach die Social Media Accounts zu betreuen. Und so ist Spotio entstanden als Seitenprodukt zu den Agenturthemen. Und dann haben wir Schritt für Schritt Personen von dem Agenturbusiness weg hin zu dem eigenen Produkt rübergeschippert, je nachdem, wie sich gerade das Budget ermöglicht hat. Und dann irgendwann waren 100% der Leute in dem Produktbusiness und wir haben die Agentur quasi offiziell hinter uns gelassen.
Das ist ein Setup, was ich quasi, wenn ich Gäste einlade, immer wieder vor mir sehe. Also es gibt quasi dieses klassische, okay, wir haben die Idee, wo wir dann sofort die Investoren an Bord holen und so weiter. Und es gibt diese Ideen, die sich aus einem Agenturmodell entwickeln, wo quasi ein Painpoint ist. Und der wird dann quasi über ein Produkt gelöst, also quasi aus einer Service-Dienstleistung heraus, aus der man sich irgendwie aufstellen kann, die Gehälter zahlen kann am Anfang, entsteht dann dieses Produkt. Denkst du, das ist quasi ein sehr guter, idealer Weg oder glaubst du, das hat auch Nachteile?
Für uns hat sich eigentlich herausgestellt, dass sehr guter und produktiver Weg, um dorthin zu kommen, weil wir sind Bootstrap, das heißt, wir haben keine Investoren, waren von Anfang an profitabel und haben uns das wirklich über unseren eigenen Cashflow ermöglicht, dorthin zu kommen. Es hängt einfach damit zusammen, was möchtest du persönlich als Mensch und was möchtest du mit der Firma erreichen? Wenn du in den Hyperscale, Hypergrowth kommen möchtest, dann wird dieses Modell wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn du konstant, stetiges, nachhaltiges Wachstum ermöglichen möchtest in deiner eigenen Geschwindigkeit, ohne dass dir von draußen jemand reinreden will, dann ist das schon ein ganz gutes Modell, um langfristig eine Firma aufbauen zu können. Also Short-Term ist es wahrscheinlich der falsche Ansatz, aber wenn du eher so Long-Term-Business denkst, dann kann das schon sehr gut funktionieren. Fallstricke gibt es trotzdem. Wenn du an das Agenturbusiness denkst und wie Projekte dort umgesetzt werden, sehr schnelllebig, eher nicht so auf qualitativ hochwertig, weil Kostendruck natürlich immer da ist. Und dann nimmst du die gleichen Personen, die du bisher hattest und baust plötzlich ein Produkt, wo die Lebensdauer von solchen Dingen diametral in die andere Richtung geht und deutlich länger ist, ist dann natürlich auch was du lernen musst oder wo du Glück haben musst, dass die Leute da mitziehen und auch einfach so diesen Mindset-Shift hinbekommen.
Aber also unterm Strich, gerade dass ihr jetzt heute Bootstrap seid, führt dazu, dass ihr quasi Entscheidungen auf die nächsten 10 Jahre trefft und keiner quatscht euch rein und du bist sehr happy mit der Situation,
das,
wie sie ist.
Das hoffe ich sehr. Mal schauen, wir sind im Social-Media-Umfeld in einem sehr schnelllebigen Umfeld. Also wir planen weder 10 Jahre noch 5 Jahre noch 3 Jahre, sondern maximal ein Jahr voraus. Aber was wir definitiv wissen, ist, dass wir eigentlich aus aktueller Sicht die Firma nicht verkaufen wollen oder keine Investoren brauchen, weil es uns sehr gut selbst geht. Wir sind jetzt 13 Jahre alt und wie gesagt, jedes Monat schwarze Zahlen. Wir haben ein wenig Reserve, um zu sagen, okay, die nächsten Wachstumsschritte können wir weiterhin über unseren aktuellen Cashflow bedienen. Also von dem her ist das eigentlich ein Paradebeispiel, wie Firmen sich entwickeln können.
Ich habe ein bisschen recherchiert und Michael Kammleiter, der die Firma gegründet hat, der sagt quasi vor 2 Jahren in einem Artikel, Johannes und sein Team machen einen hervorragenden Job, das Unternehmen entwickelt sich ohne mich prächtig, da ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um bei Spot.io loszulassen und mich vollständig auf mein zweites Baby Walls.io zu konzentrieren. Kannst du ein bisschen erzählen, wie quasi die Teamgeschichte so ein bisschen stattgefunden hat über die letzten Jahre, wie sich das Team entwickelt hat, von quasi 2, 3 Mitarbeiter auf ganz viele Mitarbeiter und wie für dich eben auch dieser Schritt war von, okay, wir sind hier eine Doppelspitze, wir führen die Firma gemeinsam zu, okay, ich bin jetzt alleiniger Geschäftsführer von Spot.io.
Das waren jetzt viele Themen. Prinzipiell so die Idee ist toll oder der Weg. Wir haben immer als Agentur angefangen und dann hat sich herauskristallisiert, es gibt ja dieses eine Projekt, was wir als Produkt selber weiter verwenden oder weiterentwickeln können. Das war im Spot.io. Damals hat es noch keinen Namen gegeben und dementsprechend haben wir einfach angefangen, die Personen dorthin rüber zu shiften. Und zeitgleich war es halt so, dass der Michi noch eine zweite Idee hatte, nämlich Voseo. Das hat sich dann eben auch entwickelt und nachdem er sich gedacht hat, okay, wenn das mit einem Produkt funktioniert, kann das mit zwei Produkten auch funktionieren. Und wir haben das eben als eine Firma konstant diese zwei Produkte dann weiter gepusht. Es war von Anfang an so, dass sich die meisten Personen, die bisher in der Firma gearbeitet haben, für ein Produkt entschieden haben. Also ich war von Anfang an nur für Spot.io und nie für Voseo verantwortlich. Wir hatten auch überlappende Teams, so Support-Teams war überlappend oder zum Beispiel Operations und ganz am Anfang noch Marketing. Aber da hat man einfach gesehen, Dead End. Voseo war eher immer so international, Low-Level, B2B oder B2C, haben sich einfach in eine andere Richtung entwickelt. Wir teilen uns diesen Social-Media-Background, aber die Funktionalitäten von den Tools waren eben unterschiedlicher. Und dementsprechend hat sich auch über die Jahre eine andere Kultur entwickelt in den zwei Abteilungen, wenn du so nennen möchtest. Und dementsprechend war, glaube ich, 2019 der erste Cut, dass wir gesagt haben, wir nehmen die eine Legal Entity, also die eine Firma, und splitten sie in zwei Firmen auf, dass die beiden Produkte ihre eigenen Legal Entities haben, um langfristig sich besser entwickeln zu können. Dann haben wir eben auch die letzten Personen, die für beide Produkte waren, aufgesplittet. Und so haben wir dann eben parallel zwei Firmen hochgezogen, wo wir jetzt bei Spot.io um die 50 Personen sind und bei Voseo um die 30. Das heißt, wir haben insgesamt über 80 Personen in diesem Firmenkonglomerat. Und das ist schon, also wenn du sagst, eine Firma ist schon ein großes Wunder, dass das so entstehen kann, dann eben noch ein zweites hochzuziehen, war eine große Challenge. Und dementsprechend hat sich der Michi dann eben auch entschieden. Am Schluss war es dann eben so, rund um 2020, 2021, Michi war immer noch Geschäftsführer von beiden Firmen. Also die letzte Person, die wirklich für beide Produkte verantwortlich war. Und dementsprechend Context-Switching und so natürlich extrem schwierig und Fokus halten. Und dann haben wir gesagt, okay, Spot.io ist einfach das ältere Produkt, das schon deutlich professionellere oder stabilere. Wir waren eben, was Spot.io angeht, damals schon 25 Personen oder 30 Personen vor 3 Jahren und haben eben gesagt, ich bin da seit Anfang an dabei. Mich und ich kennen uns seit 13 Jahren, wir vertrauen uns blind. Wir machen das eine Zeit lang in dieser Doppel-CEO-Rolle mit dem Plan, dass der mich irgendwann mal ausscheiden kann. Wir haben es damals genannt, die unaufgeregteste CEO-Übergabe der Welt. Das war für 1,5 Jahre geplant und auch an die Firma kommuniziert. Und dann waren wir eben kurz in dieser Doppel-CEO-Rolle und dann habe ich alleinständig als Geschäftsführer vor, ich glaube, 2022 übernommen. Wir sind in den nächsten Wachstumsschritte gegangen. Dann sind wir wieder draufgekommen, hoppla, wenn du so wieder so ab 35, 40, 45 Personen groß bist, dann macht schon Sinn, auch ein richtiges Management-Board zu haben. Und dementsprechend haben wir jetzt mich als CEO Product, der sich um die Produktthemen kümmert. Dann gibt es noch den CEO Growth, der sich halt um Marketing und Sales kümmert. Und noch unsere CEO, die sich um die Finanzen und Operations kümmert. Also jetzt haben wir quasi ein solides Konstrukt. Und ich gehe auch davon aus, dass ähnliche Schritte auch bei Voseo in den nächsten Jahren folgen werden, damit der Michi auch dort wieder entlastet wird, wenn sie insgesamt dort größer werden.
Warum habt ihr euch für CEO, CEO Product und CEO Growth entschieden, statt für CEO, CPO und CMO?
Prinzipiell sind wir alle komplett uninteressiert, was unsere Jobtitel sind. Dementsprechend hast du halt das rechtliche Geschäftsführer-Dasein, was im Deutschen nur Geschäftsführer heißt, und im Englischen ist es ja wieder was anderes. Und wir haben uns dann halt einfach auf zwei CEOs und einen COO geeinigt. Aber wir sind alle nicht wirklich titelgeil oder dass uns das irgendwas. Also für mich würde es jetzt nichts ändern. Ich habe schon in den letzten 13 Jahren, glaube ich, 5, 6 verschiedene Titel inne gehabt. Aber in Wirklichkeit habe ich immer das Gleiche gearbeitet und mich für die Firma eingesetzt. Also eigentlich, wir sind da total schmerzbefreit. Und dementsprechend ist es, glaube ich, relativ unkreativ, einfach das CEO Product und CEO Growth zu nennen. Man hätte es auch CPO nennen können oder CTPO. Da gibt ja tausend Möglichkeiten da draußen. Ja.
Das finde ich auch spannend, dass quasi, also es gibt da so eine Gap zwischen jetzt, wie bei euch, Leuten, die sagen, okay, ich liebe die Firma, ich werde hier die nächsten Jahre sein. Oder Leuten, die selber gründen, die auch sagen, ja gut, der Titel spielt keine Rolle. Und Leuten, die so klassisch im Angestelltenverhältnis eine Karriere anstreben, da sind halt diese Titel super, super wichtig, weil die hängen halt davon hängt halt ab, ob man eingeladen wird zum Vorstellungsgespräch oder nicht. Ja. Und da spielt es halt teilweise eine größere Rolle, bekommt man den richtigen Titel, als bekommt man jetzt die eine Gehaltserhöhung, weil man an und für sich eh Company Hopping theoretisch machen müsste, wenn man den maximalen quasi Gehaltssteigerungssprung über die Zeit haben möchte.
Ja, ja, wir sind ein bisschen so die Antithese. Wir sagen zu uns selbst, wir wollen eigentlich gar nicht unendlich groß werden. Also wir wollen jetzt irgendwo so bei den 50 Personen einpendeln und wir wollen einfach ein Umfeld schaffen, das für alle Personen spannend ist. Spannend kann jetzt sein Umsatzwachstum, es kann technische Herausforderungen sein, das kann sein, dass du hier in vielen Teams eigentlich nur A-Team-Player findest, also Personen, die schon ewig lang dabei sind oder schon in vielen anderen Firmen dabei sind und extremes Know-how mitbringen. Und wenn du wenn du die Möglichkeit hast, in solchen Teams dabei sein zu können, dann ist es eigentlich egal, was dein Titel ist. Und du weißt, du hast einen Personal Growth. Ich sage in jedem Bewerbungsgespräch, warum ich hier bin in der Firma ist, weil ich jeden Tag am Ende klüger rausgehe, als ich in der Früh reingehe. Und das ist eigentlich mein persönlicher Antrieb. Und wir sorgen auch dafür, dass Mitarbeiter langfristig Gehaltssprünge machen können.
Ach, bitte? Cool, ist ungewöhnlich. Also ich würde sagen, die meisten Firmen, die ich so erlebe, über jetzt Freundeskreis oder so, das ist eher ungewöhnlich, dass es wesentliche Gehaltserhöhungen gibt. Also klar, ja, da gibt es so halt ernst gemeinte Gehaltserhöhungen, aber die Leute wechseln halt die Stellen, weil sie sich dessen bewusst sind, naja, intern wird es für mich schwer, wirklich Gehaltssprünge zu machen. Das heißt, ich muss die Firma wechseln, um...
Deswegen sage ich, wir sind ja Antithese. Also wir versuchen das wirklich jährlich Gehaltsrunden zu machen. Und wenn ich mein Gehalt von 13 Jahren hernehme und schaue, wo ich jetzt stehe, ist, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür, dass natürlich, ich hätte auch woanders hinwechseln können, wäre ich wahrscheinlich auf einem ähnlichen Level oder vielleicht ein bisschen höher. Aber wenn du das alles in Verbindung nimmst, sorgen wir dafür, dass es sich auch auszahlt, dass du länger in dem Unternehmen bist, weil wir wollen eben seniorige Leute haben. Wir haben eben nicht unendlich viele Slots bei uns im Org-Chart und dementsprechend macht Sinn, dass du die Stellen, die du hast, mit Personen füllst, die langfristig gut arbeiten können und die auch einfach schon dieses Know-how mitbringen. Und insgesamt macht es total viel Sinn, wenn du es so durchdenkst. Aber ich weiß, dass viele Firmen da draußen eigentlich komplett in die andere Richtung denken. Möglichst viele Juniors, möglichst viele Personen. Aber mit der Masse kannst du eigentlich die meisten Challenges einfach nicht bewältigen.
Ja. Ich glaube, es wäre schön, wenn es mehr Firmen gäbe, die quasi auch manchmal einfach diese langfristige Perspektive nicht komplett aus den Augen verlieren.
Ja, das ist schlecht, weil aktuell ist es sehr einfach, an neue Personen zu kommen oder an gute Personen zu kommen, weil sobald du Personen vermitteln kannst, wie wir arbeiten und wie wir ticken, ist das instant eigentlich ein großer Bonus, den wir haben.
Ihr sitzt jetzt in Wien. Wie ist da die Arbeitskultur? Also stellt ihr remote ein? Stellt ihr ausschließlich in Wien ein? Wollt ihr, dass die Leute ins Office kommen? Was sind da so deine Learnings auf die letzten Jahre, was dir wichtig ist?
Es gibt eine Vor-Corona-Zeit und eine Nach-Corona-Zeit. Vor Corona waren wir alle im Büro und haben Homeoffice kategorisch abgelehnt. Spoiler, das ist der einzige große Kultur Unterschied, den Michi und ich immer hatten. Ich war früher auch schon auf Remote und da waren wir uns ein bisschen uneinig. Ab dem Zeitpunkt, wo Corona war und wir alle im Homeoffice waren, war das kein Thema mehr. Und seitdem haben wir Hybrid Culture. Das heißt, wir haben ein Büro mit wunderschönen Podcast-Studio. Aber die meisten Leute sind nicht hier, obwohl sie vielleicht Luftlinie 3, 4, 5 Kilometer von hier wohnen würden. Aber dementsprechend haben wir natürlich auch angefangen, in 2020 mehr auf International Talent zu gehen. Wir haben jetzt Leute in Frankreich, in Rumänien, in Portugal, in Deutschland. Also wir sind sehr international, erlauben natürlich auch, dass die Leute jetzt von woanders arbeiten können. Ich habe eine Kollegin, die war jetzt für 3 Wochen in Amerika. Heutzutage kein großes Ding mehr für uns zu sagen, wir sind Hybrid. Natürlich gibt es Teams, die historisch gesehen immer noch mehr hier lokal hiren oder lokal geheirat haben. Aber die wenigsten kommen ins Büro und dafür machen wir 2-3 Mal im Jahr so ein Get-Together, wo wir wirklich alle einfliegen lassen. Und dann ist es, dann freuen sich alle, dass wir uns sehen. Aber remote funktioniert es eigentlich sehr gut.
Cool, cool. Das heißt auch Hybrid, also weil ich liebe das tatsächlich ins Büro zu gehen. Also ich gehe ja auch jetzt gerade immer ins Büro, halt ins WeWork, ins Coworking Space. Also so, ich mag das, wohin zu gehen. Ich mag das dann auch Arbeitskollegen zu treffen. Was ich immer ein bisschen doof finde, ist, wenn so Zwang auf dem Thema drauf ist, weil für mich zum Beispiel nicht verhandelbar ist, wenn es meinen Eltern nicht gut geht oder generell, also mit meinen Eltern, das ist einfach so, ich möchte ja auch mal 2 Wochen besuchen kommen, weil ich finde, dass faktisch nichts dagegen spricht. Jede Stelle, die das verweigert, weil ich irgendwie 2 oder 3 Tage die Woche verpflichtend ins Büro kommen muss, würde ich nicht annehmen. Also so, da bin ich vielleicht auch sehr verwöhnt. Ich weiß, es gibt auch einige Gäste, die schon im Podcast waren, die sich da sehr deutlich geäußert haben, dass sie, glaube ich, von dieser Einstellung in dieser Generation nicht gehalten. Aber ich denke mir halt, ja gut, also solange der Output am Ende der Woche stimmt, was spricht dagegen? Also bei euch ist wirklich quasi klar, cool, wenn Leute in Wien sind, aber ihr würdet auch europaweit einstellen und solange der Output gut ist, solange die Leute gut sind, spielt
es definitiv. Sich. Also wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Erfahrungen damit gemacht und auch wenn du ans Recruiting denkst, speziell auch in den Produkt- oder Tech-Rollen, ich habe jetzt 3 Recruitings in den letzten, 12 Monaten durchgeführt oder so. Und wenn du da rein lokale Leute suchen würdest, hast du vielleicht eine Rückrufquote von 5 bis 10. Und wenn du aber remote angibst, hast du plötzlich 400 Personen oder 200 Personen, wirklich Top-Leute und hast dann ganz andere Möglichkeit. Also es mag sein, natürlich gibt es Personen wie Office-Managerinnen oder so, die müssen hier sein. Mhm. Aber alle anderen Personen hiren wir wirklich full remote und wir haben eben auch zum Beispiel Head-Offs, die nicht hier in Wien sind. Funktioniert alles.
Mhm. Cool, cool, cool. Was ist generell bei Recruiting so Learnings aus den letzten Jahren, dass du, gibt es bestimmte Fragen zum Beispiel, die du inzwischen stellst, bestimmte Sachen, wo du drauf achtest, die dir wichtig sind? Vielleicht, die man jetzt klassischerweise, ich meine, klar, dass ihr Qualifikationen abfragt und so weiter, aber an die man klassischerweise nicht denkt.
Lustigerweise frage ich Qualifikationen fast nie ab. Ich habe noch kein einziges Zeugnis jemals offen gehabt oder ich wüsste von 90% der Leuten, die ich eingestellt habe, nicht, ob sie auf der Uni waren. Das interessiert mich auch nicht. Okay. Mich interessiert einfach dieser Drive, der Zugang zu einigen Themen, Erfahrung. Wenn du mir verklickern kannst, dass du schon an 10 Projekten gearbeitet hast und das waren die Fallstricke, das waren die Probleme, so ist gelöst, dafür brenne ich. Du bist zugänglich in einem Gespräch und man merkt, man kann mit der Person Spaß haben, die teilt Emojis oder GIFs oder wie auch immer.
Nice.
Du hast sofort dieses persönliche Bonding und merkst, dass die Person für was brennt und einfach neue Sichten in die Firma bringen kann, dann ist es de facto ein Perfect Match. Und dementsprechend ist es mir extrem wichtig, ich bin relativ obsessed, was Recruiting angeht, alles selber zu machen. Also ich bin der die CVs screent, ich bin der die ersten Runden Interviews macht, der die zweiten Runden Interviews macht, der die dritten Runden Interviews macht. Ich bin bei meinen Leuten, die ich anstelle, in meinen Teams immer dabei. Und ich weiß, unser People-Team ist ein bisschen dagegen, dass ich mich da so einmische. Bei mir ist extrem wichtig, schnell zu antworten, persönlich zu antworten und einfach diese Wertschätzung entgegenzubringen, dass du von Minute 1 weg mit deinem Vorgesetzten oder mit dem CEO einfach zu tun hast und einfach sofort dieses Persönliche spüren kannst. Und dann tust du dir einfach als Firma, die Personen sucht, deutlich einfacher.
Es gibt ein paar Interviews, die ich ganz spannend finde mit Sam Altman und ein paar Interviews mit Brian, jetzt fällt mir der Nachname nicht ein, aber dem Airbnb-Gründer, die quasi sagen, quasi den größten Patzer, den man eigentlich bringen kann, ist quasi gerade, wenn man jetzt noch nicht irgendwie ein paar tausend Mitarbeiter hat, Leute einstellen, die halt einfach auf die Stelle nicht ideal passen, was jetzt gar nicht nur Kompetenzen sein muss, sondern vielleicht auch Kultur. Und wenn man dann irgendwie eine totale Konzern-Corporate-Person hat mit auf der anderen Seite einer agiler Person, die gerne remote arbeitet und so weiter,
da hat ja jeder irgendwie an und für sich recht und beides kann produktiv sein, aber halt nicht in Kombination. Also so, ich glaube, es gibt in Firmen gerade jetzt aktuell so viele Kulturkämpfe, quasi wie soll Arbeit aussehen. Von daher finde ich sehr, sehr cool, dass du da so ein Augenmerk irgendwie drauf legst, weil ich mir vorstellen kann, dass es eine schöne Arbeit
ist. Ja, auch das ist wieder ein No-Brainer. Je mehr Zeit ich in den Recruiting-Prozess investiere, desto weniger Zeit muss ich danach mit der Person investieren, um zu schauen, ist das die richtige Person? Wie können wir Probleme ausmerzen? Also aus meiner Sicht ist das perfekte Investment, von Anfang an im Bewerbungsprozess dabei zu sein und einfach das Gespür zu haben, ist das die richtige Person oder nicht.
Ja. Und was ich auch spannend fand, das war der zweite Punkt, wo ich so ein bisschen aufgehört habe, dass du gesagt hast, quasi diese klassischen Abschlüsse, Uni-Abschluss, offizielle Qualifikationen und so weiter, sind dir gar nicht so wichtig. Du fragst halt wirklich aktiv nach, was haben die Leute in den Projekten einzeln gemacht. Ich halt auch das Gefühl, ich kenne ein paar, also gerade im Entwicklungsumfeld, ich kenne ein paar Entwickler, die einfach Genius sind, die wahnsinnig gut sind, die auf Papier, glaube ich, nicht überzeugen. Wo ich aber einfach denke, naja gut, wenn du mal zwei Sätze mit dem gesprochen hast oder wenn du mal einen 5-Minuten-Blick auf GitHub geworfen hast, weißt du, dass das ein fucking Genie ist. Aber wenn man halt zu sehr auf Abschlüsse guckt oder zu sehr auf, keine Ahnung, halt so diese typischen harten Faktoren, dann fallen halt die Leute durchs Raster.
Genau. Absolut, ja. Ich meine, ich bin da persönlich gebrandmarkt. Ich war in der Schule auch nicht der Beste. Habe immer gekämpft, dass ich durchkomme und habe mich dann bei zwei Fachhochschulen beworben. Bei einer, wo es einen Aufnahmereihungstest gab, da bin ich katastrophal durchgefallen. Das war die schlechtere Universität, wo ich mich beworben habe. Und bei der namhaftesten Fachhochschule hier in ganz Österreich, was Softwareentwicklung angeht, gab es einfach nur ein persönliches Gespräch. Und die drei Personen, mit denen ich gesprochen habe, mit den drei Vortragenden, die wollten mich alle drei. Und das spiegelt genau das wider, was du gesagt hast. Im Gespräch oder wenn du einfach mit Leuten interagierst, kannst du viel besser herausfinden, ist es jetzt jemand, der gut oder schlecht ist? Wie passt er da rein? Und so standardisierte Tests sind, glaube ich, eher kontraproduktiv. Fun Fact, ich bin dann tatsächlich in die schlechtere Uni gegangen, weil ich war zwar schlecht gereiht im Test, aber habe mich dann trotzdem für die Uni entschieden und habe noch einen Platz bekommen, weil ich am gleichen Tag noch die Studiengebühren bar bezahlen konnte. Und es hat sich dann über die 4 Jahre, die ich dort war, herausgestellt, dass ich unter den Top 5 Leuten war und auch dann Tutor war für nächstjährige Studenten. Also ich bin auch dort meinen Weg gegangen, aber wenn du rein nur auf die Reihung von diesem Test geschaut hättest, dann hätten die mich wahrscheinlich insgesamt nicht genommen oder keine hohen Erwartungen an mich gehabt.
Mhm. Glaubst du, dass das Studium sich insgesamt für dich gelohnt hat, weil ich da sehr unterschiedliche Meinungen zuhöre von Unternehmern?
Was ich im Studium gelernt habe, hat sich nicht ausgezahlt, wenn du die 4 Jahre Lebenszeit jetzt hernimmst. Was ich aber sehr wohl geschätzt habe, ist das Netzwerk von der Fachhochschule. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist. Fachhochschule ist sehr praxisorientiert im Gegensatz zu einer Universität. Du arbeitest sehr viel mit Firmen zusammen, mit Vortragenden aus der Wirtschaft. Und dementsprechend habe ich über die Fachhochschule meinen ersten Praktikumsjob gefunden, bin dann eben in dieses Startup im Business Intelligence Umfeld gekommen, war dort Systemadministrator für eine Firma mit 120 Personen plötzlich. Und habe so viel gelernt und gesehen, dass sich das Netzwerk ausgezahlt hat. Aber wenn ich höre, Leute sind motiviert darauf, zur Uni zu gehen, um dort was inhaltlich zu lernen, dass ich gehe ins Internet, schau dir Kurse an, schau dir andere Personen an, geh zu Meetups, da ziehst du viel mehr Erfahrung draus. Und am besten ist es, eigene Projekte machen.
Mhm. Ja. Was ich halt denke, ist, was ich quasi an der Hochschule mitgenommen habe, ist halt Malte und Konsti habe ich da kennengelernt, die brillantesten Entwickler sind, die ich kenne, und über die habe ich halt wahnsinnig viel gelernt, also vor allem auch über quasi Sachen, die man irgendwie bei YouTube in schlechtem Englisch von irgendwelchen Leuten sich abgucken kann. Also habe, glaube ich, sehr ähnliche Erfahrungen gemacht, was Netzwerk angeht, und sehr ähnliche Erfahrungen gemacht, was quasi die Qualität des Lernstoffs angeht. Okay, lass noch ein bisschen über das Produkt sprechen. SWOT.io und vielleicht auch kurz Walls.io, möchtest du die Produkte mal kurz vorstellen?
Gerne. SWOT.io ist ein Social Media Management Tool, das heißt, du bist eine Firma da draußen, in Deutschland, Österreich oder auch international. Du betreust mehrere Social-Media-Kanäle, also sei es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, was auch immer, und kommst drauf, irgendwie ist das eigentlich schwierig, dass du deinen ganzen Inhalt direkt auf den jeweiligen Plattformen zur richtigen Uhrzeit publishen musst. Oder du hast mehrere Personen, die für Social Media in deiner Firma verantwortlich sind. Dann kommt ein Social Media Management Tool ins Spiel, wo du sagst, okay, du kannst Spotio dafür verwenden, um dann einen Redaktionsplan zu haben. Das heißt, du kannst vorab definieren, welche Postings sollen zu welcher Uhrzeit rausgehen, auf welchen Kanal, hast interne Freigabeprozesse, hast Media Libraries, kannst einfach auch über AI dir Themen vorschlagen lassen oder Texte vorschlagen lassen. Und wir kümmern uns darum, zur richtigen Uhrzeit dann diese Posts zu veröffentlichen in deinem Namen. Du hast nur ein Interface, das heißt, du musst dich nicht zu den Netzwerken einloggen, schon gar nicht am Wochenende, wenn du eigentlich irgendwo anders sein willst. Und sobald dann deine Community mit dir interagiert, dir Nachrichten schickt, dann kommt das alles wieder in Spotio in unsere Inbox hinein. Und auch da sorgt Spotio dafür, dass du einfach keine Kommentare übersehen kannst, dass du siehst, hey, der User hat mit mir schon öfter interagiert. Du kannst auch sagen, ah, der User auf Instagram ist der gleiche wie der auf Facebook oder auf Twitter. Kannst du das miteinander verbinden und kannst einfach viel über deine Community erfahren. Und hast du über Analysefunktionen auch gute Möglichkeiten an der Hand, einfach professionell Social Media Management zu betreiben. Es können kleine Firmen sein, Ein-Mann-Betriebe, Zwei-Mann-Betriebe. Es können große Konzerne sein. Wir haben die österreichischen Bundesbahnen, ORF, ARD, ZDF, mit hunderten Usern bei uns im Tool drinnen, die Social Media Management ohne uns eigentlich gar nicht mehr sich vorstellen könnten.
Spannend. Ich habe ganz viele Fragen zu Spot.io. Möchtest du noch einen ganz kurzen Ausblick auf Walls.io machen? Heute soll es in Spot.io gehen,
Ich bin nicht unendlich tief drinnen. Walls.io ist auch im Social Media Space, aber ist ein Social Media Aggregator. Es hat angefangen, falls du mal vor 10, 15 Jahren auf einem Barcamp warst und dir Barcamper sagst, da gab es immer so Twitter-Walls, also du hast einen Hashtag und Leute schreiben was und dann siehst du an der Wand alle Tweets zu einem Thema. So hat Walls.io angefangen, das heißt eine Social-Media-Wall, wo du einfach Inhalte kuratiert oder anhand von Hashtags oder von Keywords visualisieren kannst. Das ist so das Grundkonzept. Gibt es unendlich viele Ausbaustufen noch zu dem ganzen System. Walls.io ist in der glücklichen Lage, dass sie vor ein paar Jahren mal auf einer Google-Konferenz direkt eine wunderschöne Wall hatten. Wenn du das letzte Mal Formel 1 geschaut hast und in den Ferrari-Garagenstall reingeschaut hast, dann siehst du dort auch eine Walls.io-Wall hängen, wo die Fahrer auch sehen, was sich gerade zu Ferrari, zu diesem Grand Prix tut. Also die haben sehr viele coole Konzepte, wie sie einfach Social-Media-Inhalte visualisieren können.
Cool. Finde ich auch super spannend. Zurück zu Spot.io. und auch Spot.io schon ein paar Mal gesehen auf Konferenzen. Wie gewinnt man so riesige Kunden wie ARD und ZDF?
Da gibt es zwei Ansätze. Der erste Ansatz ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und auch gute Kontakte zu haben. Also wir haben tatsächlich ORF und Ö3 seit über 10 Jahren im Tool drinnen. Das war einer von unseren ersten Kunden. Wir hatten damals über unser Agenturbusiness einfach direkte Kontakte zu den Entscheidungsträgern dort und haben uns somit einen Namen gemacht. Und wenn du zur ARD, zu einem Ausschreibungsverfahren hingehst und sagst, hey, wir haben schon ORF und wir haben viele andere Medien und Radiostationen, dann ist das natürlich nochmal ein gewisser Hebel. Ist jetzt nicht das Entscheidungskriterium schlechthin, aber hilft natürlich, um auch ein bisschen ein besseres Standing zu haben bei den jeweiligen Entscheidern. Und langfristig kannst du die Firmen halten, indem du einfach gute Arbeit machst, indem du sehr nah an den Kunden dran bist. Und wir haben sehr viel Austausch mit den großen Firmen, versuchen auch immer ein bisschen in die Richtung zu gehen, was die gerade brauchen. Und wenn du dann bei den Ausschreibungen dabei bist und eben schon lange am Markt bist und weißt, wie das funktioniert, und wie du einzelne Features definieren kannst, die für diese großen Firmen Sinn machen, dann ist es natürlich viel einfacher. Aber ich sage immer dazu, du könntest Spotio im Jahr 2024 nicht mehr starten, weil da draußen so viele Tools sind, die dir Lichtjahre voraus sind unsere Codebasis, wir haben 12 Entwickler, die arbeiten seit teilweise bis zu 13 Jahren an diesem Ding. Wir haben im Sommer jetzt Threads als neues Netzwerk gelauncht. Wenn unsere Entwickler an dem Ding sitzen, dann arbeiten sie vier Wochen dran. Und wenn du das aber neu bauen würdest oder wenn du Personen hast, die das noch nie gemacht haben, dann bist du da bei Laufzeiten von 3, 4, 5 Monaten, was Konkurrenten von uns teilweise durchmachen müssen. Das heißt, wir waren damals an der richtigen Stelle, haben die Learnings mitgenommen und haben jetzt eine gewisse Größe, einerseits was die Bekanntheit angeht und was die Kundengröße angeht, also natürlich was Produkt und das Feature-Set angeht.
Spannend, weil also das wäre quasi auch eine Frage auf meiner Liste. Ich frage mich immer bei Geschäftsmodellen, wo es so wahnsinnig viel Konkurrenz gibt, wie schafft man das, sich durchzusetzen? Ich hab mir, wie ich das meistens mache, eure Zahlen mal rausgeschaut. Es läuft ja. Also so, wenn ich mir Mitarbeiteranzahl angucke bei NorthData, sieht sehr, sehr schön aus, solides Wachstum. Wenn ich mir die Bilanzsumme angucke, das sieht sehr sauber aus. Den Gewinn sehe ich jetzt leider nicht, aber es sieht so aus, als wärt ihr profitabel.
Sieht aus, ja.
Genau, und also ich habe das Gefühl, es läuft. Jetzt gibt es aber hunderttausende Tools, quasi, wo ich die Möglichkeit habe, genau das zu machen. Also zu verknüpfen mit den ganzen Social-Media-Tools und dann einen Redaktionsplan zu haben. Wie schafft ihr das, euch schon so lange da am Markt zu halten und was unterscheidet euch vom Wettbewerb? Ja.
Zwei Sachen. Wie schaffen wir das? Es ist ein konstantes Neuerfinden. Also wir sind, wenn du hernimmst Social Media und Produktentwicklung, sind das beides sehr volatile Umfelder. Wenn du das miteinander kombinierst, dann ist das nochmal ein bisschen schwieriger. Das heißt, du brauchst das richtige Mindset, dass du eben nicht, so wie ich vorhin gesagt habe, nicht 3 Jahre vorausplanen kannst, sondern dass du konstant schauen musst, was verlangt der Markt gerade, wo geht die Reise hin, wie kannst du dich da mitentwickeln, was weißt du selber schon, was kannst du antizipieren, und du darfst nicht zu starr an deinen Wünschen oder deinen Ideen festhalten. Wenn neue Netzwerke auftreten, oder letztes Jahr war das große AI-Jahr, da kannst du nicht einfach sagen, okay, wir haben einen 5-Jahres-Plan und wir ziehen das beinhart durch. Mhm. Und wir machen 6-Monats-Pläne, die halten in der Regel zu 50%, weil wir sind mit 13 Netzwerken verbunden, und die haben natürlich auch ihre eigene Agenda. Das heißt, da muss man immer reagieren. Das heißt, dieses agile Mindset zu leben und einfach nicht müde zu werden, sich immer wieder neu zu erfinden, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wenn du dieses Mindset hast und eine Firma mit 500 Personen bist, dann passt das nicht zusammen. Wenn du aber eine kleine, wendige Firma bist, dann kannst du immer wieder sehr schnell Personen oder die ganze Firma in eine andere Richtung bringen. Und deswegen wollen wir nicht größer werden als diese 50 Personen. Wir konkurrieren gegen Firmen im Social Media Management Segment, die haben 2000 Mitarbeiter irgendwo in Amerika sitzen, oder mit Firmen in Deutschland, die haben 100 Mitarbeiter oder so. Die sind einfach deutlich träger als wir. Das heißt, wenn wir was machen, sind wir einfach schneller in dorthin kommen, und das merken unsere Kunden und schätzen auch sehr, dass sie einfach wissen, wenn du bei uns bist, dann passt die Qualität, passt der Support und passt auch die Geschwindigkeit. Und du weißt, die Funktionen, die wir bauen, die haben eine gewisse Notwendigkeit und die machen Sinn in dem Setup, wenn du in der arbeitest, und du musst nicht lange auf neue Funktionen, die Netzwerke anbieten, warten.
Cool. Ich sehe auch, ihr habt wahnsinnig viele Social-Media-Netzwerke integriert. Gibt es da Beschränkungen von dem, was quasi technisch möglich ist? Also könnte ich quasi über euch Stories, Reels, Shorts, TikToks, also quasi Kurzvideoformate als auch Bilder, also kann ich bei euch jedes Format bespielen über die Plattform?
Jede Plattform ist anders. Jede Plattform ist anders zu der jeweiligen Schnittstelle, die er anbietet. Also wenn du zum Beispiel Facebook nativ was hochlädst, sind die Spezifikationen anders als die Schnittstelle gerne hätte. Natürlich hinken die Schnittstellen immer ein wenig hinter dem Feature-Set von nativen Plattformen hinterher. Das goldene Zeitalter von den APIs ist vorbei. Seit GDPR, Cambridge Analytica, hat Facebook sicher 3/4 der vorhandenen APIs weggenommen. Dementsprechend bei neuen Netzwerken am Markt dauert es immer ein bisschen länger, bis die auch eine Schnittstelle anbieten. Wir hatten Features oder Feature-Wünsche über Jahre offen, wie zum Beispiel Instagram Story Publishing, gab es einfach über die Schnittstellen nicht. Und dann musst du halt warten. Die Kunden immer sagen, wir sind sofort dabei, wenn es das gibt. Und wir waren dann auch sofort dabei, wie es das gab. Und wir konnten tatsächlich in den letzten ein, zwei Jahren die Top 3 Most Requested Features umsetzen, weil die APIs dann plötzlich dafür verfügbar waren. Die Grundidee von Social Media Management ist, du kannst dich natürlich auf einzelne sehr exotische Funktionen draufpacken, aber wenn du mit den 90% Standardfunktionen gut zurechtkommst, weil du eine gute Geschichte erzählen kannst mit deinem Content, dann sind Social Media Tools da draußen definitiv was deinen Arbeitsalltag erleichtern kann. Aber für uns bedeutet jeder API ist anders, anderes Feature Set, und die Komplexität im Hintergrund ist enorm. Ja.
Ihr jetzt ganz konkret gefragt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Podcast hier, wir zeichnen auch Video auf, verwende nur bis jetzt das Video nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will YouTube Shorts, ich will TikTok-Videos, ich will Instagram Reels, vielleicht noch hat Facebook Videos, bestimmt hat Facebook Videos, hat LinkedIn Videos, da weiß ich es nicht, aber quasi, ich möchte einfach ein und dasselbe Format auf alle Plattformen bringen. Das würdet ihr vermutlich umgesetzt bekommen, weil das zu den 90% gehört.
Ja, alles, was du jetzt genannt hast, zählt schon 90% mit dem Stern. Jeder hat andere Spezifikationen oder Formate. Real Stories 9:16, Facebook.
Ah, okay.
Auch 9:16, LinkedIn, glaube ich, kein 9:16 aktuell, oder sie experimentieren gerade damit. Also natürlich musst du dann nochmal überlegen, wie kommst du zu deinen Assets, oder wir können dir auch helfen, die Assets zu generieren. Und es gibt diese Möglichkeiten im Tool. Es liegt dann eben an deiner Strategie zu sagen, wie wichtig ist dir dieses eine spezielle Feature, oder wie gut kannst du damit leben, dass nicht das perfekte Pixel, die perfekte Pixelformat Videosache auf einem Netzwerk rausgeht, oder ob du dich auf ein generisches Maß einigst, was bei allen funktioniert. Das ist dann dir überlassen.
Habt ihr da, weil du jetzt angesprochen hast, es lässt sich sowas auch generieren? Also wir zeichnen gerade auch mit Zencaster, die arbeiten gerade an einem Tooling, wo sie die interessantesten Stellen mit AI quasi sich rausgreifen, was quasi am kontroversesten sein könnte und so weiter, und erzeugen Videos daraus. Arbeitet ihr auch an vergleichbaren Features, dass man quasi ein Langformat-Video reinpackt und sich daraus Sachen ziehen?
Das ist aktuell nicht so, was wir auf der unmittelbaren Timeline haben. Videos sind immer ein großes Thema. Short-Format-Videos noch ein unendlich viel größeres Thema. Also wir arbeiten natürlich an Funktionen in dem Videokontext, aber eben das automatische Extrahieren von spannenden Szenen, das ist jetzt nichts, was für uns unmittelbar interessant ist, weil wenn du an den klassischen Social-Media-Kontext denkst, dann werden die meisten Formate schon in so komprimierten Inhalt konzipiert, dass du dann eigentlich gar nicht mehr herumschneiden musst, weil in Social Media ist kein Zeit für Blabla. Und du hast deine Shorts, die sind 10, 15 Sekunden lang. Also ist für uns eigentlich kein unmittelbarer Use Case. Natürlich, wenn man jetzt an unseren Podcast denkt, wäre es ein nettes Gimmick oder Feature. Aber das ist, glaube ich, eher was, wo wir zum Beispiel sagen würden, lass uns mit anderen Tools integrieren. Lass uns vielleicht irgendwelche Zapier-Baustellen oder Plugins haben, die wir da anzapfen können. Also so würden wir das eher lösen.
Sind da Automationen quasi on the way? Weil ich finde es immer wahnsinnig schön, wenn solche quasi an und für sich monotonen manuellen Prozesse einfach eine wunderschöne Automation sind, die einfach von alleine läuft.
Ich habe ein Déjà-vu, ich habe genau den Podcast gehört, wo du genau dasselbe gesagt hast und erklärt hast, wie dein Podcast das automatisch ins Google Drive und und habe ein bisschen schmunzeln müssen gestern im Supermarkt, wie ich das gehört habe. Diese Automatisierung im Social Media Marketing macht natürlich auch total Sinn, und wir arbeiten aktuell eben zum Beispiel gerade an einer SAP-Integration. Wir haben unsere eigene Schnittstelle für einige Kunden schon im Einsatz, die ihre eigenen Vorsysteme haben. Aber das natürlich nochmal mit Zapier oder anderen Automatisierungstools zu integrieren, sodass der Otto-Normalverbraucher oder Otto-Normalverbraucherin das einfach zusammenklicken kann. Das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderer Gamechanger.
Cool. Ja, weil also ich glaube einfach perspektivisch langfristig ist cool, wenn solche Dinge existieren. Ja, nice. Ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde, es ist wirklich ein spannendes Tool. Ich finde, es ist vor allem auch cool, wenn man bei solchen Tools sieht, okay, es gibt einfach, jetzt ist kein deutsches Startup, es ist ein österreichisches Startup, aber wenn Startups aus dem deutschsprachigen Raum quasi da dagegen halten, zu den großen Amis, ist cool, was ihr da aufgebaut habt. Schön, dass es auch so eine Firmenkultur gibt, die so langfristig und auf Dinge Wert legt, wie du sie erzählt hast, gerade in so einer schnelllebigen Umgebung. Ja, und ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Bisschen zu erzählen aus deiner Welt.
Danke für die Einladung. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Gerne abonnieren, 5 Sterne geben und so weiter. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast Freunden und Familie, Kollegen etc. empfehlt. Ich freue mich sehr immer, wenn neue Hörer dazukommen. Helft mir gerne im Podcast weiter wachsen zu lassen. Ich bin super dankbar für jeden neuen Hörer. Schön, dass ihr dabei seid. Gerne auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Danke und tschüss.